Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Viele haben gelesen in den letzten Wochen, Kapitel 2, in der letzten Woche Kapitel 2, vielleicht einige auch Kapitel 3 im Markus-Evangelium. Und die Frage, die ich oben drüber stellen will für heute, ist: Warum kommt er eigentlich? Was erzählt Markus darüber, warum kommt Jesus eigentlich? Warum hat Gott nicht gesagt, ja, ist mir egal, mit den Menschen sollen die so weiter hangeleiern wie jetzt? Warum macht er das? Erstens, und jetzt gehen wir ein bisschen durch diese Kapitel durch, erstens, um die Schuldfrage zu stellen. Und das Markus-Evangelium Kapitel 2 geht mit einer großartigen Geschichte los, schöner geht's kaum. Wir stellen uns vor, das ganze Dorf Kapernaum ist auf den Füßen und ringsrum aus den Dörfern sind sie gekommen und stehen vor dem Haus. Es ist Abend, die Leute haben aufgehört zu arbeiten, alle versammeln sich, die Kranken hat man gebracht, Leute sind neugierig, hören mit solchen Ohren zu, was Jesus erzählt. Und da kommen, das ist ein wunderbarer Moment, da kommt ein Kranker, ein Lahmer. Und der kommt. Und das ist an sich schon ein Widerspruch, denn ein Lahmer kann ja nicht kommen. Der hat aber das, was so kostbar ist, wenn man krank ist. Der hat nämlich 4 Freunde. Die meisten haben, wenn sie lange krank sind, und der war lange krank, nicht einen einzigen Freund. Es gibt im Johannesevangelium eine Geschichte, da begegnet Jesus einem Mann, der liegt seit 38 Jahren in einer Krankenstation. Und der sagt ihm seine ganze Not und sagt: Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Und dieser Mann hat 4 Freunde. Und das ist großartig, wenn man Freunde hat, die auch zu einem halten, wenn es einem so richtig dreckig geht. Auch wenn man seelisch unten ist. Ja, bei körperlicher Not geht das noch. Aber Menschen, die mir an der Seite stehen, wenn ich seelisch nicht drauf bin, wenn ich echt anstrengend bin, das sind richtig. Und das sind Freunde. Und ich kann mir vorstellen, dass der sehr bitter geworden war, dieser Mann. Ich mache jetzt nicht ganz lange, ich werde versuchen, nicht wieder so lang zu sein wie letzten Sonntag. Jedenfalls versuchen die, zu Jesus zu kommen und kommen nicht rein, weil alles voller Leute ist. Aber die wollen das unbedingt. Und da gehen sie von hinten ums Haus. Das sind ja so Flachbauten mit so einem flachen Dach, auf dem man im Sommer schön nachts schlafen konnte, weil es so schön warm ist da in Israel. Und da haben sie das Dach aufgedeckt. Haben sie einfach ein Loch in die Lehmstarken da zur Seite genommen, haben... Und das Bett, was der hatte, das war nur eine Matte, ein paar Seile dran gebunden und dann wurde der runtergelassen und lag dann da, mitten im Raum. Und der Herr Jesus musste aufhören zu predigen. Alle hatten schon solche Ohren, wollten gerade wissen, wie es weitergeht, aber man darf Jesus stören. Das ist die erste gute Botschaft, den kann man immer stören. Der wendet sich dem zu und sagt zu dem: Deine Schuld ist dir vergeben. Das wollte der vielleicht gar nicht. Und kann sein, du suchst bei Jesus etwas und das kriegst du nicht. Und du kriegst was anderes. Etwas, wovon er denkt, dass du es brauchst. Der wusste das jedenfalls und sofort kommt sozusagen in uns ja Gedanken auf wie: Naja, vielleicht kann er ja jetzt wieder laufen. Jetzt ist seine Schuld vergeben, jetzt kann er vielleicht wieder laufen. Vielleicht stimmt das ja doch, dass Krankheit und eine Strafe von Gott ist, für Schuld, die ich auf mich geladen habe. Wie viele Menschen haben das von uns schon gehört und vielleicht auch selber schon gedacht, als sie selber krank waren: Womit habe ich das verdient? Was habe ich nur verbrochen, dass ich das leiden muss? Und Jesus stellt die Schuldfrage, indem er zu dem Lahmen sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist frei. Und er kann nicht wieder laufen, weil es nämlich diesen Zusammenhang nicht gibt. Weil nicht der, der krank ist oder der, der behindert wird, dass der von Gott bestraft ist. Das sind unsere Gedanken. Die Leute, die dabei stehen, sind ja Schriftgelehrte aus dem jüdischen Rabbinat und die stellen ganz andere Frage. Die sagen: Wie kann der nur? Wie kann der behaupten, dass dessen Schuld vergeben ist? Niemand kann Schuld vergeben außer Gott allein. Und doch nicht dieser Zimmermann aus Nazareth, der kann doch keine Schuld vergeben. Jesus hört das, obwohl die es nicht sagen. Das könnte ja auch eine bedrohliche Botschaft sein, ja? Dass Jesus hört, was wir nicht sagen. Ich liebe diese Gewissheit, dass es einen gibt, vor dem ich kein Theater spielen muss. der weiß das alles sowieso. Da muss ich keine Show abziehen, da muss ich nicht frömmer sein, als ich bin. Der kennt dein Herz. Der weiß das sowieso. Da darfst du sowieso frei sein. Wie gut. Und dann sagt Jesus, und das ist etwas ganz Wichtiges für unser Verständnis für das Markus-Evangelium, denn es werden ganz, ganz viele Wunder erzählt. Außergewöhnliche Geschichten, Heilungen, Dämonenaustreibungen. Jesus läuft übers Wasser und macht 5000 satt mit 5 Broten und 2 Fischen. Verrückte Geschichten. Und man fragt sich, wozu ist das da? Und dieses allererste große Wunder, was er hier erzählt, im 2. Kapitel gleich, gibt im Grunde schon eine Antwort darauf. Er guckt nämlich die Leute an, die er reden hört, ohne dass die was sagen, und sagt, fragt sie, was ist leichter, wenn ich zu jemandem sage, dir sind deine Sünden vergeben, oder wenn ich zu einem Krüppel sage, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Na, da sagen die, ist klar. Viel schwerer ist, zu dem zu sagen, geh nach Hause, weil das man ja nachprüfen kann. Das andere kann ich viel sagen, kann ich ja nicht nachprüfen. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, dann steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Darum sage ich das zu ihm, sagt Jesus, damit ihr versteht, dass der Menschensohn Macht hat, Schuld zu vergeben. Versteht ihr, alle Wunder im Neuen Testament sind dafür da, um eines zu erweisen, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Nichts anderes. Krankheit gehört zu unserem Leben. Sterben müssen gehört zu unserem Leben dazu. Das wird Jesus nicht ändern in meinem Leben und auch nicht in deinem Leben. Aber er ist der Herr über Leben und Tod. Und darum sind die Wunder erzählt. Und er ist der Herr, der Schuld vergeben kann. Und er ist der, der einen neuen Anfang möglich machen kann. Darum erzählt er diese Geschichte. Erstens, also Jesus kommt, um die Schuldfrage zu klären. Zweitens, Jesus kommt, um das Gottesverhältnis zu klären. Kapitel 2 und 3 gehen dann weiter. Eine Geschichte, kommen jede Menge fromme Männer zu Jesus und sagen, oder besser gesagt zu seinen Jüngern und beschweren sich. Ja, alle anderen fasten 2-mal in der Woche, Dienstag und Donnerstag, richtig akkurat, wie sich das gehört für einen frommen Juden. Und deine Jünger, die fasten überhaupt nicht, die fressen immer zu. Und dann gibt es den nächsten Konflikt, es ist Sabbat. Haben wir letzte Woche schon gehört, mit dem Sabbat hat es Jesus ja immer mal in Konflikt gekommen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Da gehen sie durch ein Kornfeld, haben sie den ganzen Tag gelaufen und da ist ein Kornfeld und da rupfen sie sich ein paar Ähren ab, so, ja, und dann zerreibt man die so, dann pustet man die Spreu weg und dann hat man so eine Handvoll Körner und dann kann man wunderbar knuspern damit. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber wir sind ja auch verwöhnt. Bei uns muss es wenigstens gepoppt sein, ja, damit das einigermaßen schmeckt, aber Mundraub ist übrigens erlaubt in Israel. Das durfte man. Man durfte bloß kein Werkzeug benutzen. Also sobald jemand hingekommen ist und mit einem kleinen Messerchen die Ähren abgesägt hat, da war es Feierabend, ja? Dann war es Diebstahl. Aber wenn ich nur so mache, das war nicht das Problem, sondern das Problem war, was die Schriftgelehrten gesehen haben, dass Jesus das überhaupt gemacht hat. Denn Ähren abrupfen ist Arbeit. Nach den Sabbatvorschriften der Pharisäer ist das Arbeit und arbeiten darf man nicht am Sabbat. Wer das genau wissen will, muss das nachlesen, muss ich jetzt überspringen. Dritter Konflikt, Jesus ist in der Synagoge, es ist wieder Sabbat und es ist ein Mann da, der hat eine vertrocknete Hand, heißt es da. Das heißt, er konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Und wieder sitzen alle da und lauern. Was wird er machen? Und Jesus macht ihn gesund. Und er sagt am Ende einen großartigen Satz, den gibt es nur im Markus-Evangelium. In keinem anderen wird von Jesus dieser Satz erzählt. Jesus sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Und die Gebote sind nicht dafür da, um irgendwie dem pingeligen Gott, der das genießt, wenn er uns ein bisschen gängeln kann. Ja, das kennen wir bei unseren Lehrern, ja? Jetzt gehst du einfach nochmal. Oder wer mit in Torgau war, im Jugendwerkhof, der erinnert sich, wie die immer die Treppe hoch und runter mussten im Entenmarsch. Die gefangenen Kinder dort. Gottes Gebote sind dafür da, um dir zu helfen und nicht um Gottes Willen oder um Gott zufrieden zu stellen. Es ist Gott eigentlich im Grunde doch egal, ob du fastest oder nicht. Da hat er doch nichts davon. Ob du deinen Zehnten gibst oder ob du alle dein Geld für dich behältst. Ob du den Sonntag heiligst oder ob du den nicht heiligst. Jesus stellt sozusagen diese ganze Gesetzesidee, die bei den Pharisäern so fest war, auf die Füße zurück und sagt, dafür sind die Gebote da, damit es dir gut geht. Darum, du brauchst nicht zu stehlen, du brauchst nicht zu lügen, du brauchst nicht deinen Ehepartner zu betrügen, sondern es ist besser für dich, wenn du das tust, was ich dir sage. Der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Und ich höre das ganz groß. Jesus klärt das Gottesverhältnis. Hör endlich auf, dir einzureden, es würde Gott interessieren, wie fromm du bist. Sei fromm, weil du ihn lieb hast. Bete, weil du ihn lieb hast. Und weil du Sehnsucht danach hast, mit ihm auf Du und Du zu sein. Und gib von dem, was du hast, ab, weil die Liebe Gottes dich verändert. Aber bilde dir nicht ein, dass Gott dich irgendwie mehr mag, wenn du 2 Euro mehr in den Klingelbeutel wirfst. Wirf da was rein, wenn es dir auf dem Herzen ist. Und dann mach es. Jesus hat mal gesagt, lass deine rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Wir sollten aufhören. Ich weiß, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und das fällt uns so schwer. Und darum haben wir es ja so schwer damit, wenn es mal nicht mehr läuft. Ja? Wenn wir krank werden oder wenn wir arbeitslos werden, da fallen wir in ganz tiefe Löcher. Und Jesus sagt, es ist so anders. Ihr braucht euch nicht zu definieren über euren Erfolg in der Arbeit und als Eltern und als Geschäftsleute und wie auch immer. Ob du gesund bist oder schön oder reich oder so egal. Du bist geliebt. Und tu das, was du tust, aus Liebe zu ihm. Jesus kommt, um die Schuldfrage zu stellen, um das Gottesverhältnis zu klären und drittens, um Selbstbilder zu verändern. Ich lese mal 2 Verse, Kapitel 3, Verse 13 und 14. Und Jesus stieg auf einen Berg, er rief die zu sich, die er ausgewählt hatte, und sie kamen zu ihm. Dann bestimmte er 12, die er auch Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, um die gute Nachricht zu verkündigen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Truppe an, ja? Lauter Normalos waren das, ja? Gurkentruppe, könnte man auch sagen. Also, da haben wir 4 Fischer aus Nazareth. Keiner von denen konnte lesen und schreiben, bin ich mir sicher. Haben die alle später gelernt. Dann so ein richtiger Choleriker, ja? So einer, mit dem immer alles durchgeht. So Petrus, so ein richtiger Typ. Dann ein Terrorist ist dabei, heißt auch Simon, zweiter Simon, ein Zelot. Einer, der in so einer kleinen Freischärler-Einheit angehört. Dann sitzt da Matthäus oder Levi. Der war ein Zöllner, das war so ein richtiger linker Bösewicht, so. Linkischer Bösewicht, nicht linker Bösewicht, linkischer Bösewicht. Dann sind da so ein paar eingebildete Hauptstädter drin, so, ja, so ein paar Städter und so ein paar richtige Dorfjacken. Also das ist eine richtige Truppe von lauter Normalos, diese 12 Männer, die er da aussucht. Und das sollst du wissen, er wählt dich nicht aus, weil du viel besser bist als andere. Auch nicht, dass du das Glück hast, glauben zu können. Es ist nicht, weil du irgendwie besser bist als andere, sondern weil er dich will. Jesus sucht die 12 Männer aus, weil er die will. Er will diese 12 Männer. Wörtlich heißt es im griechischen Text an dieser Stelle, er schuf 12. Er schuf 12. Also man kann auch übersetzen, er wählte 12, aber er machte 12 Männer. Das ist irre. Das ist genau dasselbe Wort, was die griechische Bibel, wenn man das zurück im Schöpfungsbericht einsetzt. Gott schafft neu. Es beginnt eine neue Schöpfung, sagt Paulus später mal, wenn du ein Leben mit Jesus Christus beginnst. Er schuf 12, damit sie bei ihm sind und damit er sie zum Verkündigen aussendet. Das ist ein bisschen Unfug, oder? Das geht ja nicht. Also die können ja nicht gleichzeitig bei ihm sein und ausgesandt werden. Das funktioniert nicht. Könnte ein Widerspruch sein, könnte auch ein Geheimnis sein bei Markus. Was will Markus erzählen? Ich glaube, er will uns aufmerksam machen, dass wir die Reihenfolge nicht durcheinander bringen. Ich beobachte manchmal Christen, und vielleicht kann das der eine oder andere von Ihnen und euch auch sagen, die bringen die Reihenfolge durcheinander. Die sind immer zu gesandt. Die machen immer und tun immer und arbeiten immer und ackern immer für die Gemeinde und für den Herrn und fürs Reich Gottes. Und die sind gar nicht bei ihm. Und Jesus sagt, du musst das beides soll es geben bei dir. Ganz bei ihm sein und dann kannst du auch ausgesandt sein. Die Reihenfolge ist nicht durcheinander zu bringen. Und dann kann man erfolgreich ausgesandt werden, wenn man bei ihm bleibt, weil man ihn immer mitnehmen kann in seiner Botschaft. Er ist immer da, wenn er noch die Chance hat, zu dir zu reden. Aber manche Mitarbeiter sind so beschäftigt, ja, manche Ehrenamtliche, manche Hauptberufliche auch, so beschäftigt mit dem Arbeiten, dass sie gar nicht mehr bei ihm sind. Zum Schluss, Markus sieht Gegner überall. Schon in Kapitel 2 und 3, das ist erschütternd. Die Obrigkeit fasst schon am Ende von Kapitel 2 den Beschluss, Jesus muss sterben. Am zweiten Kapitel vom Markus-Evangelium wissen wir schon, so wird es enden. In Kapitel 6 wird er erzählen, wie Jesus das erste Mal wieder zurückkommt in sein Heimatdorf. Und da erfährt er totale Ablehnung. Die Leute wollen ihn steinigen, sie sind total sauer auf ihn. Und dann gibt es einen Text, muss man auch erstmal mit umgehen. Und vielleicht kennt der eine oder andere das auch aus seinem Elternverhältnis. Dann ging Jesus nach Hause und wieder strömte die Volksmenge zusammen, sodass Jesus und seine Jünger nicht einmal zum Essen kamen. Also zu Hause ist dann schon Kapernaum, ja, nicht Nazareth. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt dort wieder wegzuholen. Denn sie sagten, der ist verrückt geworden. Der ist bescheuert. Unser Sohn ist durchgeknallt. Unser Sohn ist Meschugge, steht da. Verrückt. Seine Familie. Oder Vers 31 am Schluss von: Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus und sie sagten zu ihm: Sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, und sagte: Das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Für Jesus ist völlig klar, gibt es eine Alternative, dann weiß ich, wo ich hingehöre. Das ist das eine. Und das eine ist auch, dass seine Familie gegen ihn ist. Jedenfalls bis er stirbt und aufersteht. Dann sind sie alle dabei und das ist schön. Kapitel 1 der Apostelgeschichte ist Maria da und sein Bruder Judas und sein Bruder Jakobus sind alle da. Aber in diesem Wort steckt auch eine Riesenbefreiung, finde ich. Denn du musst nicht für immer das Kind deiner Eltern sein und der Bruder deines Bruders oder die Schwester deiner Schwester. Nicht, dass du mit ihr hier Tischtuch durchschneiden und so, aber wisst ihr, wir sind so sehr, hängen wir an den Prägungen, die unsere Eltern an uns mit Absicht, ohne Absicht, schuldhaft oder ohne Schuld an uns bewirkt haben. Und Jesus sagt, du musst nicht das sein, was deine Eltern in dir geprägt haben, allein. Wie viele Kinder haben gehört, lass mal, ich mach das für dich, schaffst du nicht, geh ab. Ja? Oder kneif die Arschbacken zusammen, heul nicht rum, sei nicht so ein Mädchen. Ja? Oder sowas. Frei zu werden von Prägungen und Bindungen, die nicht gut sind für uns. Davon ist hier auch die Rede. Du musst nicht für immer das sein, was andere für dich als vorgezeichnet wahrgenommen haben, sondern du bist frei, selbst zu fühlen, selbst zu denken, selbst zu handeln. Und schlussendlich entsteht mit den Zwölfen ein neues Gottesvolk aus Sündern. Schön, dass wir zusammen sind heute und miteinander auf dem Weg sind als so eine Gurkentruppe von auserwählten Leuten, die er liebt und sie darum in seine Nachfolge ruft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.